unmännlich ist dein Geist, strebt viel zu hoch hinauf, wo dir kein Weiberauge folgt. Das ist's, was ängstlich dir den Busen engt und dir die jugendliche Wange bleicht. Wenn Weiber über ihre Sphäre steigen, entfliehen sie ihrem eigenen Bessern selbst. Sie möchten aufwärts sich zur Sonne schwingen und mit dem Aar durch duftge Wolken dringen und stehen allein im nebelichten Tal. Wenn Weiber wollen sich mit Männern messen, so sind sie Zwitter und nicht Weiber mehr. Zwar bist du, Bertha, klüger viel wie ich, denkst tiefer viel, bist älter auch an Jahren, doch glaube dieses Mal nur meinen Worten, das gute Weib ist weiblich.
Annette von Droste-Hülshoff ward am 10. Januar 1797 auf dem Rittergute Hülshoff bei Münster geboren. Ihr Vater war ein älterer Vetter des Erzbischofs Clemens August von Droste, ihre Mutter eine geborene Freiin von Haxthausen, eine Schwester des Schriftstellers dieses Namens. Im Oktober 1834 heiratete Jenny, die Schwester der Droste, den Freiherrn Josef von Lassberg und zog mit ihm in den deutschen Süden. Annette blieb mit ihrer Mutter allein in Westfalen zurück. An ihren engen Freund, den Professor Christoph Bernhard Schlüter aus Münster, schrieb sie:
Rüschhaus, den 5. Dezember 1834. Wenn Sie mich für höchst unbescheiden halten, lieber Freund, so kann ich nichts dagegen einwenden, denn ich habe das Beikommende, mir mit so gutem Herzen und Zutrauen geliehene Buch, wirklich ganz übers Maß lange behalten. Gottlob hat ihre Natur nicht allzu viel vom Tiger an sich und die Hoffnung auf Verzeihung ist nicht aufgegeben. Ich habe die Stunden zum Lesen wirklich stehlen müssen. Mein Lebensweg ist sonst so ruhig und einfach, aber in den letzten 2 Monaten ist mir allerhand quer gelaufen. 2 Verlobungen, eine Hochzeit, der Besuch eines Onkels, welcher erst vor einigen Stunden abreiste, und was in den letzten Wochen leider vor allem meine Zeit beschränkte, die schwere Krankheit meiner guten alten Amme. Jetzt ist alles so ziemlich wieder im alten Gange, das heißt, soweit es der früheren Zeit ähnlich werden kann. Meine Schwester ist freilich 200 Stunden von hier. Und wann und wo wir uns auch wieder treffen, das Verhältnis wird eine ganz andere Form haben. Ich weiß nicht, ob der Gedanke an etwas unwiederbringlich Vergangenes auf Sie dieselbe Gewalt übt wie auf mich. Wahrscheinlich nicht, denn Ihr Charakter ist mild, aber der meinige enthält einen starken Zusatz von Sauerteig.
Früh hatte sich ein bedeutendes musikalisches Talent entwickelt. Eine gewisse geistige Atmosphäre fehlte dem elterlichen Hause nicht. Der Fürstenberg-Galizinische Kreis in der nahen Hauptstadt, mit dem man in Verbindung stand, namentlich auch Beziehungen zum Grafen Friedrich Leopold von Stolberg, wirkten darauf. Die Brüder der Mutter, Werner und August von Haxthausen, waren geniale, mitten im Strome der geistigen Bewegung der Zeit stehende, mit den Romantikern, mit den Gebrüdern Grimm, den Boissarets verbundene Männer, voll Ideen und voll reger Tätigkeit im Sinne der historischen Schule, wie man früher sich ausdrückte.
Nicht verdrießen, aber nur mehr.
Ich arbeite jetzt nichts, gar nichts, so gerne ich dran möchte. Die Tage sind zu kurz und die wenigen Stunden zu besetzt. Wenn ich des Morgens mich gekleidet, gefrühstückt und die Messe gehört habe, bleibt mir bis Mittag kaum Zeit genug zum Unterricht meiner kleinen Cousine. Da wird Geschichte, Französisch und viel Musik getrieben, bis wir beide ganz verduselt zu Tische gehen. Nachmittags erst ein wenig spaziert, dann eine Stunde Klavier, eine Stunde Gesang nämlich, wieder Unterricht. Und dann ist's Abend, wo ich mein Zimmer verlasse und bei meiner Mutter bleibe. Das wäre nun wohl ein gutes, löbliches Tagwerk, wenn ich es aus gutem Herzen vollbrächte. Dem ist aber nicht so. Jede Arbeit, die ich nicht nach eigener Lust und zu eigener Ausbildung unternehme, wird mit ebenso viel Freudigkeit und Anmut verrichtet, wie ein Ackerpferd den Pflug zieht. Wenn's anders wäre, wär's besser, aber es wird nicht anders, wenn ich mich auch bei beiden Ohren nehme. Als ich zu schreiben anfing, lieber Professor, war mir's leid, dass meine Zeit so beschränkt wär. Jetzt freut mich's. Ich bin sehr bewegt, aber nicht fröhlich. Ich bin lange sehr leidend gewesen und jetzt seit 2 Tagen mit einem Male ganz wohl. Aber ungemein aufgeregt und nervenschwach und großer Fantasie, Gefühls- und Gedankenanspannung nicht nur fähig, sondern gezwungen dazu. Gebe ich mich hin, so treibt's mich um, wie der Strudel ein Boot oder wie der Wind die Heuflocken treibt. Will ich ruhen, so summen und gaukeln die Bilder vor mir wie Mückenschwärme. Wollte ich jetzt dichten, so würde es vielleicht das Beste, was ich zu leisten vermag. Indessen besser ist's, ich mache die Augen zu und versuche zu schlafen. Adieu und gute Nacht, mein herzenslieber Freund.
Sie war von Jugend an höchst zarter Konstitution und hat das Vollgefühl körperlicher Gesundheit wohl nur wenige Jahre hindurch empfunden. Ihre Erziehung stand hauptsächlich unter dem Einfluss der Mutter. Natürlich wurde ihre Lektüre streng überwacht. Bücher, die man ihrem Bereich entrücken wollte, wurden wohl in einem großen, auf einem der Korridore des Hauses stehenden Schrank verschlossen. Sie besuchte mehrmals den Rhein und lebte in Köln bei ihrem Oheim, dem Grafen Haxthausen, oder in Bonn bei ihrem sehr geliebten Vetter, dem Professor Clemens August von Droste. Dort schloss sie innige Freundschaftsbeziehungen mit ausgezeichneten Menschen, namentlich auch mit Johanna Schopenhauer und ihrer Tochter Adele. Als sie dann heimkehrte in das stille Westfalen, lebte sie auf dem Witwensitz ihrer Mutter, dem Rittergute Rischhaus, nahe bei Münster und zog sich bald in die tiefste Einsamkeit und Abgeschlossenheit zurück. An ihren Freund, den Professor Schlüter, schrieb sie:
Rischhaus am Gründonnerstag 1837. Heute bin ich ganz allein, mein teurer Freund, und also doppelt geneigt, eine so liebe Gesellschaft als die ihrige zu suchen. Meine Mutter ist gestern abends nach Münster gewandert und kommt morgen zurück. Ich habe sie nicht begleiten können, denn die bösen Gesichtsschmerzen, womit ich mich schon seit Monaten habe herumschlagen müssen, klopfen noch immer an, bald stärker, bald gelinder. Und ich muss alles anwenden, sie bei guter Laune zu erhalten. Wegen meines St. Bernhards wird Jungmann mit Ihnen geredet haben.
Die Sonne hat den Lauf vollbracht. Schon spannt sie aus ihr Wolkenzelt. So manche Tränen hat sie bewacht, zu manchem Lächeln sich gesellt. Um selige hat ihr Strahl gekräuselt, wo süß versteckt die Laube säuselt. Und hat die Totenbahre auch gesegnet mit dem frommen Hauch. Nun einmal ihres Schleiers Saum noch gleitet um der Alpen Schaum und in des Schneegestäubes Flaum, das an St. Bernhards Klippe hängt, der matte Hauch sich flimmernd fängt. Dort, wo es aus des Passes Schlunde ums Bain de Sucre macht die Runde, berührt ein menschlich Angesicht fürwahr zum letzten Mal das Licht. Wie hat der Greis die dürre Hand so fest um seinen Stab gespannt?
Ich wünsche noch immer, das Gedicht anderswo herauszugeben, denn ich möchte, dass sein Renommee, gut oder schlimm, bereits gemacht wäre, ehe es in den Kreis meiner Bekannten käme, da ich nicht darauf rechne, dass es hier sehr gefallen wird. Für auswärts mache ich mir bessere Erwartungen und möchte meiner lieben Mutter, die im Grunde jedes öffentliche Auftreten scheut wie den Tod und nur zu empfindlich ist für die Stimme des Publikums, gern zuerst die möglichst angenehmsten Eindrücke gönnen. Dann schmerzen nachher einzelne Stimmen weniger. Für mich selbst wäre es nur schon gleich, womit ich es zuerst aufnehmen müsste.
Mit der Literatur jener Jahre begann ein erfrischendes und